Kritik gehört bei jeder Arbeit, die man macht, dazu. Und eine gewisse Kritikfähigkeit gehört dazu. Ich bin aber sicher nicht gefeit davor, dass mir so etwas einmal nachgehen kann.
Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund.
Christa Meier ist seit 6 Jahren Stadträtin von Winterthur bei der SP und verantwortlich für das Departement Bau und Mobilität. Frau Meier, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo auch an die Hörerinnen und Hörer von uns, der Menoa Stauffer und der Valerie Ost.
Hallo miteinander.
Frau Meier, Sie sind als Pfarrerstochter in Winterthur geboren und leben immer noch seither in Winterthur. Im Parlament sind Sie für die SP seit über 17 Jahren. 2018 sind Sie Stadträtin geworden. Und damals haben Sie gesagt, Sie machen je länger, je lieber Politik. Ist das immer noch so? Haben Sie es nicht langsam gesehen?
Nein, das ist immer noch so. Ich bin sehr drin hineingewachsen. Mittlerweile ist Politik ja nicht mehr einfach eine Nebenbeschäftigung, sondern meine Haupttätigkeit. Und es ist eine Arbeit, die mir nach wie vor wahnsinnig Freude macht.
Sie sind in Winterthur in Felden aufgewachsen, haben dann das Gymi, das Lehr besucht, Spanisch gelernt und dann das Austauschjahr in New York gemacht. Dann sind Sie Lehrerin geworden. Das tönt nach einem sehr geradlinigen Weg von einer jungen Frau aus dem Mittelstand. Sind Sie das?
Ich bin sicher ein geradliniger Typ in dem Sinn, dass ich meine Überzeugungen habe, die mir wichtig sind und die ich danach lebe. Aber es hat natürlich auch in meinem Leben ab und zu mal eine Kurve gegeben, die ich nicht so eingeplant habe und wo ich nicht damit gerechnet habe. Von dem her, ich denke, Geradlinigkeit kann verschiedenes heissen. Aber wenn es darum geht, für die Überzeugungen da zu stehen, dann würde ich mich als relativ geradlinig anschauen.
Ist Stadträtin sein, so eine Kurve?
Es ist etwas, das ich nicht so geplant habe. Ich bin eher, wie vorher auch schon, einfach an diese Gelegenheit hergekommen, habe mir hier überlegt, ob ich mich dem will stellen, dieser Herausforderung, und habe mich dafür entschieden, zum es zu probieren, und ich bereue es nicht.
Das heisst, es gefällt Ihnen immer noch, auch nach dieser langen Zeit und auch in Ihrem Departement?
Sehr, ja. Ich finde, ich habe ein unglaublich spannendes Departement. Ich habe das Departement, wo man wahrscheinlich am besten sieht, was man macht, weil es einfach wahnsinnig sichtbar ist in der Stadt. Ja, ich finde, es ist ein Glücksfall für mich.
Sie haben 2017 schon ins Baudepartement gewählt, wo Sie das erste Mal kandidiert haben. Wieso?
Also 2017 habe ich kandidiert, wo es eine Ersatzwahl gegeben hat. Ich habe hier nicht mit dem Ziel kandidiert, um das Baudepartement zu übernehmen, sondern in den Stadtrat zu kommen. Ich habe gewusst, dass ich nicht als Neue auslesen kann, wo ich herkomme. Aber wenn ich hätte können wählen, hätte ich auch hier das Baudepartement gewählt. Ich war schon als Parlamentarierin in der Baukommission. Das Bauen in der Stadt Winterthur hat mich sehr interessiert, schon immer. Und von dem her, auch das ist ein Glücksfall.
Woher haben Sie denn Ihr Interesse und Kenntnis im Städtebau?
Das Interesse hat man, glaube ich, einfach, wenn man wach durch die Stadt geht, wenn man sich überlegt, wie sich eine Stadt verändert, was die baulichen Veränderungen für einen Einfluss auf das Leben in der Stadt hat, aber auch umgekehrt, was das Leben für einen Einfluss hat auf die baulichen Veränderungen. Und die Kenntnis, die habe ich mir jetzt in den letzten Jahren einfach mit dem aktiv Zuhören, mit dem Mitdiskutieren erworben. Ich habe aber nicht eine Ausbildung im Baufach. Und das ist aber auch nicht meine Aufgabe als Politikerin.
Was sehen Sie denn als Ihre Hauptaufgabe?
Meine Hauptaufgabe ist einerseits wirklich das Stadtratsamt, also die Politik, das heisst der Austausch mit dem Parlament, mit der Bevölkerung und auf der anderen Seite aber auch das Leiten von meinem Departement, also von der Verwaltung. Das ist eine Führungsaufgabe, aber es ist eben nicht meine Aufgabe, fachlich zu führen, sondern personell und politisch zu führen.
Und an dieser Stelle, so Hand aufs Herz, wie viel Einfluss haben Sie wirklich im Baudepartement?
Ich habe einen ziemlich grossen Einfluss, weil wir wirklich in einem sehr engen Austausch sind, meine Amtsleitenden und die Mitarbeitenden im Departement und ich. Wir gestalten vieles miteinander. Aber das funktioniert, glaube ich, wirklich darum, weil ich das fachliche Know-how von meinen Mitarbeitenden als das auch respektiere. Ich rede ihnen nicht fachlich reinreden, aber sie nehmen mich als Führungsperson und als Politikerin ernst. Und ich glaube, das ist ein gutes Hand in Hand, das wir da miteinander haben. Und da haben alle Beteiligten einen Einfluss.
Sie stehen ja aber auch in diesem Departement sehr in der Kritik von der Bevölkerung. Oder? Also Sie haben ja vorher auch gesagt, das ist ein sehr sichtbares Departement, wenn nicht das sichtbarste mit dem Projekt, das man macht. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um, wenn jetzt irgendwie ja, in einem Artikel von uns bei den Kommentaren Ihre Abwahl gefordert wird oder man Sie als nicht geeignet anschaut wegen einem Projekt? Wie gehen Sie mit dem um?
Also ich glaube, zuerst mal ist es einfach wichtig, dass man weiss, dass man sehr in der Öffentlichkeit steht, wenn man so ein Amt annimmt. Und man muss bis zu einem gewissen Grad mit dem können umgehen. Kritik gehört bei jeder Arbeit, die man macht, dazu. Und eine gewisse Kritikfähigkeit gehört dazu. Ich bin aber sicher nicht gefeit davor, dass mir so etwas einmal nachgehen kann. Gerade wenn Kommentare zum Teil recht tief unter der Gürtellinie sind, das lässt mich nicht völlig kalt. Die Unfähigkeit, das ist etwas, ich habe das vorher gesagt, meine Aufgabe ist es nicht fachlich, das Departement zu führen. Wir haben extrem gute Fachleute und mich trifft es vor allem darum, wenn mir Unfachlichkeit vorgeworfen wird, weil das ja dann indirekt eigentlich auch an meine Mitarbeitenden geht, weil ich entscheide nicht alleine, wie zum Beispiel das Verkehrsregime an einer Kreuzung funktioniert. Für das habe ich Fachleute. Und sie tun wirklich hochprofessionell die Projekte aufarbeiten und begleiten. Also es ist in dem Sinne nicht mein Know-how oder mein fehlendes Know-how, das letztendlich zu so einem Ergebnis führt. Und das finde ich sehr schwierig, wenn, dann, wenn die fehlende Fachlichkeit so im Zentrum steht. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss mit Kritik und man muss auch mit gewissen Anfindungen können umgehen, wenn man so ein Amt hat. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad auch abstrahieren.
Eine Aufgabe ist es aber von Ihnen, dass die Leute erklären, der Bevölkerung die Fachlichkeit so verständlich machen, dass annehmbar wird. Gelingt Ihnen das?
Es ist auch noch spannend, wenn wir Kommentare in der Bilampot-Artikel anschauen, dann könnte man meinen, dass mir das überhaupt nicht gelingt. Wenn ich aber Feedbacks bekomme nach Informationsveranstaltungen, dann sind die häufig sehr positiv. Und ich glaube, gerade dort ist es eben ein Vorteil, dass ich selber nicht Profi bin. Also ich erkläre ein Projekt eben so, dass es Laien verstehen, weil ich selber ja bis zu einem gewissen Grad auch Laien bin. Also ich glaube, ich habe da ein kleines Gespür dafür, auf welche Ebene dass man so ein Projekt muss bringen muss, dass es eben verstanden wird. Vielleicht hilft mir da auch meine Vergangenheit als Lehrerin ein bisschen.
Das Verständnis ist ja dann, aber je nachdem, was das Projekt auch irgendwie beinhaltet, ja auch nicht so um. Oder gerade wenn irgendwie Bäume gefällt sollen werden, sind die Leute sehr empfindlich. Wie gehen Sie denn mit so etwas um? Also wird denn das Projekt irgendwie angepasst oder verhält die Kritik ungehört, Amix?
Ich glaube, das wäre ein grosser Fehler, wenn man so Kritik überhaupt nicht würde ernst nehmen. Also gerade wenn es ein Projekt bedingt, dass Bäume gefällt werden, das macht niemand gern und niemand leichtsinnig. Es ist einfach manchmal so, dass in einer Güterabwägung das der bessere Entscheid ist. Es ist auch so, dass wir jeden Baum, der gefällt wird, versuchen zu ersetzen, wenn möglich sogar mehr als einfach eins zu eins. Und was bei den Bäumen auch immer mitspielt, ist, dass wir, wenn wir neue Bäume pflanzen, schauen, dass wir Bäume auswählen, die auch den neuen klimatischen Bedingungen können standhalten, dass wir diesen Bäumen sehr, sehr gute Lebensbedingungen können geben können. Also das heisst, dass man Platz gibt für das Wurzelwerk, dass wir schauen, dass die Bewässerung gut funktioniert. Die Bäume haben zum Teil viel die besseren Bedingungen als die alten, die haben müssen weichen. Aber es wird dann schnell mal sehr komplex und wenn man in so einer sehr polemischen Diskussion ist, dann haben leider komplexe Erklärungen dann einmal wenig Platz.
Das sind jetzt dann zum Teil in den Emotionen auch Vorwürfe oder Kritikpunkte, die eigentlich gar nicht mehr auf sachlicher Ebene sind. Wir haben letztens über Hate Speech geschrieben, wo besonders in der Exekutive das Thema ist. Haben Sie das auch schon erlebt? Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, natürlich habe ich das schon erlebt. Wie ich vorher gesagt habe, solange eine Kritik sachlich anständig ist und wirklich auch mit meiner Arbeit einen direkten Zusammenhang hat, dann nehme ich die sehr gerne an. Wenn sie verletzend wird, wenn sie beleidigend ist, wenn sie sexistisch ist, dann habe ich Mühe damit, ganz ehrlich. Und vor allem, wenn sie auf feige Art anonym an einem herantreten, dann, ja, dann habe ich wenig Verständnis.
Was vor allem online der Fall ist, nehme ich an.
Das ist vor allem online der Fall, ja. Es hat es aber auch schon gegeben, dass ich Briefe bei mir im Briefkasten hatte, die anonym zugestellt worden sind. Das ist dann noch ein bisschen unheimlicher, weil das dann doch heisst, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, den Weg bis zu mir heimzumachen. Das sind dann Sachen, die man schon im Moment ein bisschen leer schluckt.
Und die Personen wollen ja dann auch gar kein Feedback, oder? Man kann sie ja gar nicht adressieren. Genau. Also der Michael Künzli hat ja zum Beispiel gesagt, er würde die Leute dann auch einladen, wenn sie ein konstruktives Feedback gegeben haben, um mit ihnen zu diskutieren. Haben Sie das auch schon gemacht, so etwas?
Ja, ich habe auch schon Leute eingeladen. Also entweder zu mir ins Büro eingeladen mit einem Termin oder aber auch gerade einfach, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, wirklich nachgefragt, ob sie mir noch ein bisschen genauer erklären wollen, um was es ihnen ginge. Es hat es auch schon gegeben, dass dann sehr gute Gespräche entstanden sind. Und es gibt aber auch, dass man dann eben merkt, dass es eben nicht um ein konstruktives Gespräch geht, sondern dass es einfach darum gegangen ist, einen Frust zu deponieren und eben zum Teil wirklich auch zu verletzen. Und ja, dann ist es dann einmal schnell wieder vorbei, so ein Gespräch.
Haben Sie denn schon Drohungen bekommen?
Auch das hat es schon gegeben, ja.
Reagieren Sie denn, macht Sie rechtliche Massnahmen?
Also, die sind eben sehr häufig auch anonym. Es ist dann noch schwierig oder es wäre aufwendig. Also ich habe in dem Sinn noch nie eine Anzeige gemacht. Nein.
Ich würde gerne noch mal zu etwas Fröhlicherem zurück in die Jugend. Und zwar, Sie sind in Velten aufgewachsen, genau wie Nicolas Galladay auch. Mhm. Kennen Sie sich schon aus der Jugendzeit?
Ja, tatsächlich. Wir sind ins gleiche Schulhaus gegangen. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Aber wir haben uns schon als Kind gekannt. Der Stefan Fritsch übrigens auch. Wir sind sogar zusammen in der gleichen Klasse gewesen.
Alte Schulgespändli jetzt zusammen im Stadtrat.
Genau.
Wie sind Sie denn damals aktiv geworden politisch?
Also, zuerst muss mal ein bisschen ein Interesse einfach überhaupt um sein an politischen Themen. Das war bei uns in der Familie ein bisschen gegeben. Meine Mutter war selber SP-Mitglied und hatte auch kleinere Ämter in der SP. Von dem her sind so die politischen Themen sind bei uns so ein bisschen Esstisch-Gesprächsthemen gewesen. Meine ersten Erfahrungen habe ich gemacht, als ich als Jugendliche in der IG Bachtelstrasse, das war so eine Interessensgemeinschaft in Velten, die sich für Verkehrsberuhigung im Dorfzentrum eingesetzt hat. Dort bin ich als Jugendliche, ich glaube, ich bin etwa 14 oder 15, bin ich in Vorstand gewählt worden und habe das ganz lässig gefunden und habe dort wirklich so die ersten Erfahrungen können machen, dass man kann mit der Stadt ins Gespräch kommen und dass man mit auf diesem Weg kann etwas bewirken. Wir haben dann wirklich aufgrund von dieser Initiative ist der Dorfplatz Velten gestaltet worden und die Spachtelstrasse verkehrsberuhigt worden. Und vielleicht ist das so ein bisschen mein erster Schritt in die Verkehrspolitik gewesen, den ich jetzt immer noch bin.
Und verkehrsberuhigt heisst ja auch Tempo 30 konkret, oder?
Jawohl, mittlerweile ist auch Tempo 30 dort. Das war hier noch nicht der Fall gewesen, aber mittlerweile ist Spachtelstrasse auch hat Tempo 30, genau.
Das scheint jetzt ja seit 20 Jahren ein Thema zu sein, in dem Fall noch mehr. Ist das Ihr Herzensprojekt, Tempo 30 zu führen in Winterthur?
Es ist mir ein Herzensprojekt, eine Stadt zu gestalten, die eine hohe Lebensqualität hat, und zwar für alle Leute. Und Tempo 30 ist nicht als Tempo 30, das hat keinen Selbstzweck, sondern es ist ein sehr geeignetes Mittel. Es geht bei dieser Diskussion einerseits um Lärmschutz und es geht aber auch darum, dass man den Strassenraum so gestalten kann, dass alle, die auf der Strasse unterwegs sind, also Leute, die im Auto sind, Leute, die im Bus sind, auf dem Velo oder zu Fuß, dass die alle gleichberechtigt können unterwegs sein. Und da ist es so, dass man einfach in der Vergangenheit eine Verkehrsplanung hat, die vom Auto aus gedacht hat. Also die Strassen sind für die Auto gebaut worden. Und alle anderen, die auch auf diesen Strassen unterwegs waren, haben sich dem Auto untergeordnet. Und das ist nicht mehr zeitgemäss. Ich stelle mir eine Stadt vor, wo sich die Leute auf Augenhöhe begegnen können. Und das heisst, dass, dass alle müssen ihren Beitrag leisten müssen. Und von dem her finde ich die Forderung nach Tempo 30 nicht etwas Überrisses, sondern wirklich einfach ein Beitrag zu einem guten Miteinander.
Sie haben in Ihrem Blog auch geschrieben, ich habe ein bisschen recherchiert, dass die moderne Verkehrsplanung nicht gegen das Auto plant, sondern, wie Sie es jetzt gesagt haben, für Gleichberechtigung unter allen Verkehrsteilnehmenden. Das sehen aber viele Autofahrer scheinbar anders. Wie setzen Sie das in Winterthur um?
Ja, also mich erinnert die Diskussion ein bisschen an die Diskussionen, die man in den 60er Jahren hatte, wo es ums Frauenstimmrecht gegangen ist. Die Einführung des Frauenstimmrechts war ein Schritt Richtung Gleichberechtigung und hat sich nicht gegen die Männer gerichtet. Die Männer haben nichts verloren, durch das, dass Frauen das gleiche Recht bekommen haben. Und ich bin selber auch Autofahrerin. Ich bin auch ab und zu mit dem Auto in Winterthur unterwegs. Und wenn ich mich so verhalte im Auto, dass es für andere auch angenehm ist auf der Straße, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das gegen mich gerichtet ist. Wenn ich mich an ein Tempolimit muss halten muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das Tempolimit gemacht worden ist, um mich zu schikanieren, sondern dass es darum geht, dass es eben an diesem Ort sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist etwas, das einfach noch ein bisschen Zeit braucht. In ein paar Jahren wird Tempo 30 vermutlich auch in der Schweiz nicht mehr ganz so ein emotionales Thema sein. Es lohnt sich da, ein bisschen über die Landesgrenzen rauszuschauen. In vielen europäischen Städten ist das mittlerweile selbstverständlich. Spanien zum Beispiel, ein absolut autoorientiertes Land, hat Tempo 30 als Normgeschwindigkeit in der Stadt eingeführt. Das ist mittlerweile akzeptiert. Und es hat ganz, ganz positive Auswirkungen. Man hat die Lärmproblematik in den Griff bekommen. Man hat etwa 40% weniger Unfälle im Stadtgebiet. Und man hat vor allem sehr viel weniger Schwerverletzte und Tote. Also ich glaube, es ist ganz eindeutig, dass es nicht etwas ist, zum Auto schikanieren, sondern wirklich einfach ein Schritt in die Zukunft.
Es sieht jetzt ein bisschen so aus, aber dass der Kantonsrat das nicht unbedingt ja so sieht. Also sowohl die Stadt Winterthur als auch die Stadt Zürich bekommen ein paar Hindernisse in den Weg gerührt. Oder es könnte auch mal so rauskommen, es könnte knapp werden im Kantonsrat, dass man die Autonomie der Städte wegnimmt, um das eigenständig zu entscheiden. Wie sehen Sie die Problematik? Haben Sie das Gefühl, da wird wieder eine Gegenbewegung kommen, wo so Bestrebungen wieder kippt, wie Sie sie jetzt beschrieben haben?
Wie gesagt, ich glaube, die Zukunft wird in Richtung von anderen europäischen Städten gehen. Es ist so, dass wir in der Schweiz ein System haben, wo man so Verkehrsthemen breit diskutiert und wo man die auch demokratisch entscheidet. Das ist ein Weg, den ich sehr wichtig finde. Also ich bin eine überzeugte Basisdemokratin und ich finde die demokratischen Instrumente extrem wichtig. Aber sie haben häufig zur Folge, dass gewisse Entwicklungen länger brauchen. Und ich bin überzeugt davon, dass das wirklich auch etwas ist, wo man jetzt die Diskussionen wird es brauchen die nächsten Jahre. Wir werden mit der Umsetzung von dem Zielbild, das wir haben, werden wir mehr Zeit brauchen, als wir gemeint haben. Mit dem kann ich gut umgehen. Ich hoffe wirklich einfach, dass die Diskussion sachlich bleibt und dass man vor allem auch den fachlichen Anteil von der Diskussion wieder mehr ins Zentrum rückt. Im Moment ist es sehr, sehr emotional.
Ist das ein kleiner Seitenhieb gegen Ihre politische Gegenposition? Wenn Sie das jetzt so ausdrücken?
Das kann man vielleicht ein bisschen so verstehen, ja. Aber ich glaube, es geht wirklich vor allem darum, dass wir einfach die Diskussion weiterführen und eben vor allem, dass wir die Fachlichkeit auch wieder in die Diskussion bringen. Und da haben verschiedene Positionen Platz.
Sie haben vorher das Beispiel gemacht mit Frauenstimmrecht. Und mich nimmt Wunder, würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Ja, ich glaube schon, dass ich eine Feministin bin. Ich bin sehr, sehr froh um das, was die Generation von meiner Mutter erreicht hat. Ich bin von Anfang an stimmberechtigt gsi, als ich volljährig geworden bin. Also ich habe das, dass man als Frau nicht hat dürfen mitreden, das habe ich selber aktiv nicht erlebt. Weiss aber, dass das keine Selbstverständlichkeit gsi ist, lange Zeit. Ich habe aber ja, ich bin in einer Zeit gross geworden, wo es noch sehr klar war, dass die Frauen dafür zuständig sind, dass es zu Hause gut funktioniert und die Männer so als der Ernährer von der Familie angeschaut worden sind. Und habe auch in meiner Zeit als Mutter von kleinen Kindern zum Teil noch recht müssen dafür kämpfen, dass meine Berufstätigkeit als gleich wertvoll angeschaut worden ist wie die von meinem Ex-Mann. Von dem her, ja, es ist, wir sind noch nicht überall dort angekommen, wo wir gerne her möchten. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Im Moment habe ich politisch andere Themen, die im Zentrum stehen, aber Gleichberechtigung und Chancengleichheit, die bleiben wichtig.
Was mich wundernimmt, kann man dann im Baudepartement feministische Anliegen einbringen?
Oh ja, auf jeden Fall.
Zum Beispiel?
Ja, selbstverständlich, auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Also einerseits die Gestaltung vom öffentlichen Raum kann man auf verschiedene Arten machen. Man kann es vor allem eben so machen, dass sich alle im öffentlichen Raum wohlfühlen. Männer, Frauen, junge Leute, alte Leute, non-binäre Leute, Leute mit einer anderen Hautfarbe. Es geht ja bei der Gleichberechtigung immer um ganz viele verschiedene Aspekte. Das ist mal sicher ein Aspekt, wo man in meinem Departement kann etwas bewirken kann. Aber es ist auch zum Beispiel so, dass die Bauwelt von den Fachleuten her immer noch recht mannengeprägt ist. Und von dem her ist es mir ein grosses Anliegen, auch Betriebskultur zu etablieren, wo sich Frauen wohlfühlen, wo Frauen ihren Platz einnehmen können, wo Frauen zum Beispiel auch Lust haben, eine Führungsfunktion zu übernehmen. Ja, ich glaube, da habe ich in den letzten 6 Jahren schon einiges können umsetzen und bin aber auch immer noch dran.
Wie macht man denn das genau? Also wie sieht das im Departement aus? Wie tut man Frauen motiviert, zum Führungsposition übernehmen? Oder wie machen Sie das?
Einerseits, indem man den Frauen, die schon rum sind, Möglichkeiten gibt, sichtbar zu werden. Zum Beispiel einer Projektleiterin die Möglichkeit gibt, ihr Projekt selber neu zu präsentieren und es nicht dem Vorgesetzten zu überlassen, das Projekt zu präsentieren. Das ist sicher eine Möglichkeit. Frauen, die schon Führungsaufgaben haben, auch miteinander vernetzen, eine Führungskultur zu etablieren und zu erarbeiten, wo auch Aspekte, wie schafft man zusammen, wie wollen wir wahrgenommen werden, wichtig sind und nicht nur das Karrieredenken und nur einseitig das Reinfachliche.
Ich nutze die kurze Pause als Start in unsere Entweder-oder-Sektion. Abendessen mit Freunden oder Waldspaziergang allein?
Jetzt gerade so spontan Abendessen mit Freunden. Aber es gibt sicher auch mal Tage, wo ich lieber allein im Wald unterwegs bin.
Singen oder Tennis spielen?
Das sind gemeine. Gern wieder einmal singen. Tennis spielen tue ich sonst viel.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Kompromiss oder Konsequenz?
In der Regel Kompromiss.
Arbeit oder Freizeit first?
Meistens Arbeit.
Kirche oder Kultur?
Kultur.
Gemäßigt oder radikal?
Gemäßigt.
Danke, das wär's schon. Ich habe gehört, Sie singen oder haben früher gesungen. Mhm. Könnten wir da ein kleines Beispiel haben?
Ich glaube, so Uni gesungen und auch, das möchte ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht unbedingt antun. Aber ja, Singen war ein grosses Hobby von mir und hat viel Zeit beansprucht in meiner Vergangenheit. Ja, das ist so.
Wieso nicht mehr?
Ja, ich habe vor allem in Chör gesungen und Chorsingen bedingt, dass man regelmässig an Proben gehen kann, dass man auch unter der Woche Zeit hat, um das Stück anzuschauen und ein bisschen zu proben und zu üben. Das war schon mit kleinen Kindern ein bisschen schwierig gewesen, und jetzt mit meiner jetzigen Arbeit schlicht nicht mehr machbar.
Sie haben vorher gesagt, bei der Frage Kompromiss oder konsequent, in der Regel Kompromiss. Sie haben ja in einem Interview einmal gesagt, dass Sie bekannt dafür sind, mit ganz vielen Leuten gut auszukommen und lösungsorientiert zu arbeiten. Wie wichtig ist es Ihnen, es mit allen gut zu haben?
Also auch da geht es ja nicht in erster Linie darum, es mit allen gut zu haben, sondern es geht mir in der Arbeit ja vor allem darum, tragfähige Lösungen zu haben. Und tragfähig sind Lösungen dann, wenn sie breit akzeptiert sind und wenn sich die Leute abgeholt fühlen. Und ja, da geht nichts daran vorbei, dass man mit den Leuten im Gespräch ist, aber das durchaus im Wissen, dass man es nicht mit allen wird gut haben und dass nicht alle werden am Schluss jubeln. Das, ja, also da bin ich nicht naiv. Aber ich sehe es als meine Aufgabe an, um es so zu kommunizieren, dass die Leute nachvollziehen können, wieso dass wir etwas machen und dass man dort, wo es die Möglichkeit gibt, dass die Leute auch mitgestalten können, dass man dort auch diese Gelegenheit bietet.
Nochmal etwas, wo wir eine Stimme von anderen Menschen aufgefangen haben. Und zwar hat der SP-Parlamentarier Michael Gross, der auch in der Bau- und Betriebskommission viel mit Ihnen zusammengeschafft hat, kritisiert, dass Ihnen eigentlich alles gleich wichtig ist, egal was es kostet. Was sagen Sie da dazu? Ist die Priorisierung von Projekten eine Schwäche von Ihnen?
Wir sind sehr stark am Priorisieren. Da hat Michael Gross natürlich in dem Sinn insofern eine einseitige Sicht, weil er nur die Sachen mitbekommt, die in politischen Prozess kommen und wo wir in dem Sinn dann auch einen Antrag als Parlament machen. Da ist aber vorher ganz, ganz viel Priorisierung passiert und ganz, ganz vieles schafft einfach den Weg in die Kommission gar nie. Und dann, wenn ich in die Kommission gehe mit etwas, dann ist es mir wichtig, ja. Und dann setze ich mich auch ein dafür.
Sie haben vorher auch gesagt, ich gehe nochmal auf unsere Short-Question-Runde zurück, lieber gemäßigt als radikal, aber Sie gelten als die linkeste Politikerin im Stadtrat, sogar noch linker als Nicola Galade. Würden Sie das auch so sehen oder unterschreiben?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man auf so eine Einschätzung kommt. Ich bin eine linke Politikerin. Ich bin aus absoluter Überzeugung SP-Mitglied. Aber ich bin, glaube ich, schon auch sehr pragmatisch. Und es geht mir letztendlich wirklich darum, dass man Lösungen findet. Und Lösungen findet man nie, wenn man einfach nur einseitig an ein Thema herangeht. Sondern da muss man auf andere Anliegen eingehen. Ja, also von dem her, ich habe jetzt meinen Smart Spider und vor allem neben dem von Nicola Galadier nicht gerade im Kopf. Ich bin sicher auch jetzt mit der Arbeit im Stadtrat ein bisschen moderater geworden. Ich glaube, das ist aber ganz normal.
Weil man auch weniger kann umsetzen. Schlussendlich ist man näher an der Realität und merkt, dass die Forderungen, vielleicht, die man früher auch noch gestellt hat, gar nicht realistisch sind.
Man hat einfach vor allem eine andere Aufgabe. Also als Parlamentarierin konnte ich noch wirklich eben auch zum Teil vielleicht mal eine utopischere Forderung in den Raum stellen. Im Stadtrat als Regierungsmitglied hat man Gesamtverantwortung für das Ganze. Und da muss man abwägen, da muss man eben schauen, dass etwas tragfähig wird. Und das gehört dazu, dass man da eben vielleicht ein bisschen moderater wird. Das ist aber nicht etwas, das ich als Problem anschaue, sondern wirklich als Teil von meiner Rolle.
Wären Sie denn jetzt, wenn man im Rückblick sieht, wie Sie früher Politikerin waren, Sie sind zufrieden mit Ihrer Arbeit heute als Stadträtin?
Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich eine wahnsinnig radikale Parlamentarierin war. Ja, ich glaube, ich wäre im Grossen und Ganzen zufrieden, aber sicher nicht in jedem Punkt und jederzeit.
Gibt es ein Beispiel, das Ihnen gerade auf der Zunge liegt?
Also ich denke jetzt gerade in der Verkehrspolitik. Also meine Gegnerinnen und Gegner sagen zwar, ich mache oder betreibe eine sehr linksideologische Verkehrspolitik. Ich werde aber von linksideologischen Verkehrsverbänden zum Teil massiv kritisiert. Also das ist ja eigentlich fast ein bisschen der Beweis dafür, dass das schon sehr moderat und sehr eingepegelt ist. Und ja, da würde ich jetzt sicher, wenn ich nicht müsste, auf die Ausgewogenheit achten, würde ich vielleicht gewisse Sachen anders beurteilen. Aber wie gesagt, ich bin sehr gerne in dieser Rolle, wo ich bin, weil mir ist sie auch wirklich auch ein Anliegen, dass man vorwärts kommt. Da habe ich jetzt in dieser Rolle und mit dieser Haltung in dem Sinne ja auch mehr Erfolg, als man es vielleicht hat, wenn man in einer Parlamentarierinnenrolle ist und eben vielleicht ein bisschen radikaler.
Sie haben jetzt wieder so die Kritik angesprochen, die Sie auch bekommen. Es sind ja auch Themen bei Ihnen im Departement, die die Leute stark bewegen. Also das Bauen und der Verkehr und das Bevölkerungswachstum, es wird alles verdichtet. Aktuell gibt es ja auch viele grosse Baustellen und es stehen ganz grosse Projekte auch an. Also da A1 soll ausgebaut werden, Neuhege wird erschlossen. Es ist ein Tunnel geplant und ein neuer Bahnhof in Detnau. Haben Sie dort ein Sorgenkind von diesen Projekten, wo Ihnen am meisten Bauchschmerzen bereitet, dass das vielleicht nicht zustande kommt unter all diesen wichtigen Sachen?
Also Sie haben jetzt gerade am Schluss den Masterplan Winterthur Süd und den Ausbau von der A1 angesprochen mit unserer Idee, dass wir im Bereich da eins oder die Autobahn in Berg verlegen. Das ist sicher jetzt von den Sachen, die Sie aufgezählt haben, das, wo man am wenigsten weit ist und wo bis jetzt noch am wenigsten konkret ist. Und von dem her kann man vielleicht sagen, das ist insofern ein bisschen Sorgenkind, dass man dort einfach, dass dort schon einfach in der, vor allem auf der Zeitschiene noch ganz, ganz vieles unklar ist. Aber wir haben den Masterplan ausgearbeitet. Es ist uns gelungen, die Erkenntnisse aus dem Masterplan im kantonalen Richtplan zu verankern. Damit haben wir eigentlich sehr, sehr gute Rahmenbedingungen für die Weiterbearbeitung von dem Projekt. Und insofern bin ich zuversichtlich im Wissen darum, dass es noch wahnsinnig viel Zeit wird brauchen und vor allem noch wahnsinnig viel Schnauf wird brauchen. Und wir noch nicht wissen, wie es dann am Schluss wirklich ganz konkret wird.
Von wegen viel Zeit. Sie sind ja auch stolz darauf, zum wiedergewählt worden zu sein. Ihre Vorgängerinnen im Departement Baumobilität sind jeweils nach 4 Jahren abgewählt worden. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie wiedergewählt worden sind?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben wirklich einfach gute Arbeit geleistet. Und da sage ich wirklich ganz bewusst mir, ich mache die Arbeit nicht alleine. Ich bin Teil von einem politischen Gremium und ich habe vor allem etwa 350 Mitarbeitende bei mir im Departement, die wirklich unglaublich viel leisten für die Stadt. Und wahrscheinlich ist es mir gut gelungen, zu zeigen, was wir alles machen.
Und der Zeithorizont von Ihnen persönlich? Sie sind ja 52, also es geht noch einen Moment bis zur Pensionierung. Eine lange Zeit, um noch im Stadtrat zu bleiben. Haben Sie eine Idee, was nachher kommt?
Nein, ich habe keine konkrete Idee. Ich bin im Moment wirklich einfach sehr, sehr gerne Stadträtin und ich möchte meine Energie wirklich auch aufwenden, um meine jetzige Arbeit gut zu machen und nicht zum parallel noch irgendwie eine andere Karriere zu planen. Aber ich habe in meinem Leben etwa die wirklich einfach Glück gehabt mit neuen Weichenstellungen und ich verlasse mich darauf, dass ich auch, falls ich jetzt mal nicht mehr Stadträtin bin, wieder etwas Spannendes wird finden. Ich habe eine Ausbildung, wo mir jederzeit würde wieder eine Stelle finden. Ich bin Lehrerin und Schulleiterin. Ich habe das gerne gemacht. Aber vielleicht würde es mich auch einfach noch jemand ganz anders herziehen. Das weiss ich im Moment nicht.
Stand jetzt, man kann es natürlich noch nicht genau sagen, aber Stand jetzt Würden Sie sich zur Wiederwahl stellen?
Stand jetzt stellt sich die Frage nicht, weil die Wahlen erst etwa in 2 Jahren sind. Wie gesagt, ich mache meine Arbeit im Moment sehr, sehr gern. Der Entscheid, ob ich wieder kandidiere, der hängt von ganz, ganz vielem ab und der ist noch nicht gefällt.
Ja, danke vielmals, Frau Meier. Danke für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Danke auch.
Ciao zusammen.
Das war der Dialogplatz mit Christa Meier, SP-Stadträtin vom Departement für Bau und Mobilität. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.